Also stell dir das mal vor, du sitzt den ganzen Tag eigentlich nur in einem extrem bequemen Stuhl an deinem Schreibtisch. Du bewegst dich also physisch kaum, du starrst auf einen Bildschirm, du liest, wägst Argumente ab und denkst halt nach.
Richtig, reine Kopfarbeit.
Genau, reine Kopfarbeit. Und trotzdem fühlst du dich am Ende des Tages irgendwie, als wärst du einen mentalen Marathon gelaufen.
Ja, das kennen wir alle.
Und zwar einen Marathon durch knietiefen, richtig zähen Schlamm.
Oh ja, das ist ein sehr passendes Bild.
Warum ist das so? Weil das menschliche Denken heutzutage, also das ist nicht mehr einfach nur so ein ruhiger, entspannter innerer Prozess.
Definitiv nicht mehr, nein.
Es findet auf einem dreifachen, extrem kräftezehrenden Schlachtfeld statt.
Und das ist genau der Punkt, an dem wir dich heute abholen wollen. Genau. Die Aufzeichnungen und Gedanken, die du uns für diese heutige Analyse geschickt hast, fassen dieses Phänomen nämlich absolut brillant zusammen.
Echt? Wahnsinn, was du uns da geschickt hast.
Ja, total. Sie liefern halt keine von diesen typischen oberflächlichen Tipps zum Abschalten. Sie sezieren das fast schon chirurgisch.
Sie zeigen, warum der nackte Akt des Nachdenkens aktuell so unglaublich viel Energie frisst. Also dröseln wir das mal auf.
Sehr gern. Wir betrachten hier im Grunde die moderne Anatomie der intellektuellen Erschöpfung.
Krasser Begriff eigentlich. Anatomie der intellektuellen Erschöpfung.
Ja, aber er trifft es. Und was diese Impulse, die du uns geschickt hast, so wertvoll macht, ist einfach die Perspektive.
Inwiefern?
Wir reden heute nämlich nicht darüber, was wir alle denken sollten.
Ah, okay.
Es geht hier null um moralische oder inhaltliche Bewertungen. Wir schauen uns an, warum der Prozess des Denkens an sich einer nie dagewesenen strukturellen Belastung ausgesetzt ist.
Und der erste massive Druckpunkt in deinen Unterlagen, der springt einem ja quasi direkt ins Gesicht, der neue Rivale sozusagen.
Menschlicher Intellekt im Schatten der künstlichen Intelligenz.
Genau. Es gibt da diesen wunderbar spitzen Aphorismus von Horst Winkler, den du uns markiert hast. Da heißt es, ich lese das mal kurz vor.
Mach das.
Der denkende Teil der Menschheit hat es immer schwerer. Jetzt muss er sich auch noch gegen die KI behaupten.
Ein sehr starker Satz.
Absolut. Lass uns dieses Bild mal irgendwie greifbar machen. Stell dir mal vor, du bist ein meisterhafter Handwerker.
Okay.
Sagen wir, du bist ein Uhrmacher. Du hast Jahrzehnte deines Lebens damit verbracht, dein Handwerk zu verfeinern, Kausalitäten zu verstehen und richtig komplexe Probleme zu lösen.
Du kennst quasi jedes noch so kleine Rädchen blind.
Exakt. Du warst immer stolz auf diese Exklusivität. Und plötzlich, stell dir das vor, stellt man eine Maschine direkt neben deinen Werktisch.
Die das wahrscheinlich schneller kann.
Ja, die in Millisekunden völlig lautlos und scheinbar komplett mühelos ein fertiges Konzept ausspuckt, für das du Stunden bräuchtest.
Das ist frustrierend.
Das erzeugt doch nicht nur das Gefühl, dass dir Arbeit abgenommen wird, oder? Das ist doch ein tiefes existenzielles Gefühl der Entwertung.
Ja, absolut. Wir beobachten hier eine rasante historische Verschiebung unserer intellektuellen Identität.
Wow, okay.
Das Wort behaupten, das in diesem Aphorismus von Winkler fällt, das ist hier der zentrale Schlüssel.
Behaupten. Ja.
Winkler spricht eben nicht von einer harmonischen Koexistenz.
So nach dem Motto, wir arbeiten alle Hand in Hand mit der KI.
Genau, das meint er nicht. Oder von einer simplen Werkzeugnutzung. Es skizziert hier wirklich einen Verteidigungskampf.
Ein Kampf, okay.
Der denkende Mensch wird komplett aus seiner Komfortzone gerissen, in der er das Monopol auf diese komplexe Lösungsfindung hatte.
Aber Moment, da muss ich mal ganz kurz einhaken.
Klar.
Wir hatten doch im Laufe der Geschichte immer wieder Werkzeuge, die uns kognitive Arbeit abgenommen haben, oder nicht?
Ja, natürlich.
Der Taschenrechner hat das Kopfrechnen revolutioniert, das Internet hat dieses physische Archivieren von Lexika abgelöst. Warum ist das jetzt plötzlich ein existenzielles Schlachtfeld und nicht einfach nur, naja, die nächste praktische Erleichterung im Alltag?
Das ist eine extrem wichtige Frage. Der entscheidende Unterschied liegt hier in der Natur der Delegation.
Was meinst du damit?
Ein Taschenrechner übernimmt eine rein mechanische, deterministische Aufgabe.
Okay, also rechnen nach festen Regeln.
Richtig. Die KI greift jedoch in den Kern dessen ein, was den denkenden Teil der Menschheit bisher eigentlich exklusiv definiert hat.
Und das wäre?
Die Synthese von völlig neuen Ideen, das Verknüpfen von scheinbar unzusammenhängenden Konzepten, die kreative Lösungsfindung.
Ah, verstehe.
Wenn du heute als Mensch über einem Problem brütest, verlangt dir das eine völlig neue, fast unsichtbare Ebene der Erschöpfung ab.
Weil du eben weißt, dass die KI das auch könnte.
Genau. Du musst nicht mehr nur die Antwort auf ein komplexes Problem finden, was ja an sich schon kognitiv wahnsinnig teuer und anstrengend ist.
Stimmt.
Du musst heute permanent vor dir selbst und vor anderen validieren, dass deine spezifisch menschliche Art der Lösungsfindung überhaupt noch einen exklusiven Wert besitzt.
Oh wow, das ist ein unfassbarer Rechtfertigungsdruck.
Absolut.
Man sitzt am Schreibtisch, man versucht, einen tiefen Gedanken zu fassen und im Hinterkopf flüstert ununterbrochen diese leise Stimme:
Eine KI hätte das jetzt schon längst erledigt.
Ja, fehlerfrei und in 5 verschiedenen Sprachen.
Richtig.
Das saugt einem doch regelrecht die Lebensenergie aus. Man kämpft eigentlich gar nicht mehr nur mit dem Problem auf dem Tisch, sondern direkt mit der eigenen Relevanz.
Und dieser existenzialisierende Stress verbraucht enorme kognitive Ressourcen.
Die dann woanders fehlen.
Exakt. Die fehlen dir dann für das eigentliche tiefe Denken schlichtweg. Es ist ein permanentes Hintergrundrauschen der eigenen Ersetzbarkeit.
Krass formuliert.
Das ist diese erste technologisch getriebene Ebene der Erschöpfung. Der Maßstab für kognitive Effizienz wurde von einem Tag auf den anderen einfach unmenschlich hochgesetzt.
Das Absurde ist ja irgendwie, man sollte eigentlich meinen, wenn uns die kalte, maschinelle Perfektion kognitiv so stark unter Druck setzt, dann wäre der Austausch mit echten Menschen eigentlich eine Erleichterung.
Ein Zufluchtsort sozusagen.
Genau, ein Rückzugsort in diese ganze menschliche Fehlerhaftigkeit. Da fühlt man sich dann wieder wohl.
Naja, aber das ist eben nicht der Fall.
Richtig. Die Notizen, die du uns geschickt hast, weisen hier nämlich auf ein total paradoxes Phänomen hin.
Welches Fragment meinst du jetzt genau?
Der nächste Textabschnitt führt uns weg von der Technologie und wirft uns direkt in eine viel alltäglichere, extrem menschliche Frustration.
Ah, ich weiß, was du meinst. Wir bewegen uns also von der Herausforderung durch überlegene Effizienz hin zur Herausforderung durch zwischenmenschliche Reibung.
Ganz genau. Die Zeilen befassen sich mit den Grenzen der vernünftigen Überzeugung.
Mhm.
Da heißt es sinngemäß, es ist gar nicht so sehr die Überlastung des eigenen Geistes, die uns ausbrennt,
sondern
vielmehr die unfassbare Schwierigkeit, wenig denkende Menschen durch Argumente zu überzeugen.
Ein harter Satz.
Und hier muss ich stellvertretend für dich und alle, die uns jetzt zuhören, mal massiv auf die Bremse treten.
Okay, schieß los.
Ich greife da mal bewusst an. Ist das nicht ein unglaublich arrogantes, ja fast schon gefährliches Statement?
Inwiefern?
Naja, die Menschheit pauschal in einen elitären denkenden Teil und in wenig denkende Menschen zu unterteilen.
Das klingt erstmal sehr polarisierend, ja?
Wie entgehen wir in dieser Analyse der Falle, dass wir uns jetzt einfach nur furchtbar überlegen, snobistisch und unfehlbar fühlen? Das riecht doch nach einem ziemlichen Überlegenheitskomplex.
Dieser Pushback von dir ist extrem wichtig. Denn die Gefahr dieser elitären Überheblichkeit ist bei solchen Texten natürlich immer gegeben.
Eben.
Wenn wir das Ganze jedoch analytisch betrachten, sehen wir, dass es hier gar nicht um die persönliche Abwertung von Individuen geht.
Sondern worum dann?
Um die Beschreibung einer sehr spezifischen, fast schon physikalisch-psychologischen Dynamik in einem Diskurs.
Okay, erklär mir das.
Die Quelle predigt hier keinen intellektuellen Snobismus. Sie legt den Finger vielmehr auf eine fundamentale Asymmetrie der Energie.
Asymmetrie der Energie.
Lass uns mal das Konzept der Überlastung aus diesem Text sezieren. Die Erschöpfung entsteht hier nämlich nicht durch die schiere Masse an Informationen.
Sondern?
Sie entsteht durch emotionale und kognitive Reibungsverluste.
Asymmetrie der Energie ist echt ein spannender Begriff. Erklär uns mal, wie das in der Praxis funktioniert.
Sehr gern. Es gibt in der Soziologie und Informatik das sogenannte Brandolini-Gesetz.
Noch nie gehört.
Man kennt es auch als das Bullshit-Asymmetrie-Prinzip.
Okay, das klingt schon besser. Was besagt es?
Es besagt, also ganz simpel ausgedrückt, die Menge an Energie, die benötigt wird, um Schwachsinn zu widerlegen, ist um eine Größenordnung größer als die Energie, die benötigt wird, um ihn zu produzieren.
Oh, wow. Ja, das macht total Sinn.
Stell dir vor, du versuchst, jemandem ein physikalisches Prinzip oder einen politischen Sachverhalt zu erklären.
Okay.
Du musst Daten sammeln, du musst Kausalitäten aufbauen, Nuancen beachten und eine wirklich schlüssige, logische Kette formen.
Das ist anstrengend, ja.
Dein Gegenüber muss all das aber nicht tun.
Richtig, der kann einfach sagen, nö.
Exakt. Er oder sie kann diese extrem komplexe Kette mit einem simplen, das glaube ich nicht, oder das sehe ich halt anders, einfach abreißen.
Völlig losgelöst von jeglicher Faktenbasis.
Genau. Logik und Vernunft erfordern massive kognitive Anstrengung. Unvernunft, Desinteresse oder schlichte Ignoranz kosten das Gehirn absolut null Energie.
Och, das trifft den Nagel wirklich auf den Kopf.
Nicht wahr?
Wenn du, der uns gerade zuhörst, das mal auf deinen eigenen Alltag überträgst, stell dir das mal vor.
Mhm.
wie oft hast du schon am Schreibtisch gesessen und so eine richtig wichtige E-Mail formuliert oder beim Familienessen leidenschaftlich über ein Thema diskutiert?
Da kennt, glaube ich, jeder diese Situation.
Du hast dir ein wasserdichtes, perfekt logisches Argument zurechtgelegt. Du hast die Perspektive des anderen eingenommen, du hast alle Kausalitäten geprüft.
Du hast dich richtig angestrengt.
Richtig. Du präsentierst dieses Meisterwerk des Nachdenkens und prallst dann an einer absoluten, undurchdringlichen Mauer ab.
Weil das Gegenüber nicht auf die Logik reagiert.
Genau. Das Gegenüber weicht auf persönliche Befindlichkeiten aus oder ignoriert die Realität schlichtweg.
Ja.
Diese ganz spezifische, lähmende Frustration, dieses Gefühl völlig intellektueller Ohnmacht, das meint die Quelle.
Ganz genau das. Das ist der Moment, in dem das primäre Werkzeug des denkenden Menschen, das vernünftige Argument, im sozialen Raum einfach seine Wirkung verliert.
Und das laugt aus.
Es ist eine tiefgreifende Form der Erschöpfung. Überlastung würde bedeuten, du hast einfach zu viele schwere Kisten zu tragen.
Okay, und was ist diese Ohnmacht dann?
Diese Ohnmacht bedeutet, du baust in mühevoller Kleinarbeit eine Brücke über einen breiten Fluss. Und die Person auf der anderen Seite weigert sich einfach anzuerkennen, dass da überhaupt ein Fluss ist.
Oh, das ist ein furchtbares Gefühl.
Du verbrennst also enorme Mengen deiner kognitiven Ressourcen nicht für den eigentlichen Ideenaustausch.
Sondern wofür?
Für den völlig vergeblichen Versuch, überhaupt erst einmal eine gemeinsame, vernunftbasierte Realität herzustellen.
Es ist echt wie ein Albtraum, in dem man rennt und rennt, aber man kommt einfach nicht vom Fleck. Man wirft seine besten Argumente in ein schwarzes Loch.
Und je feiner du deine Argumente schleifst, je mehr du versuchst, wirklich alle Lücken in der Logik zu schließen,
desto härter ist der Aufprall.
Richtig. Desto größer wird der Aufprall an dieser Mauer der Unvernunft. Der denkende Mensch reibt sich nicht an der Komplexität der Welt auf,
sondern
an der Ignoranz ihr gegenüber.
Das ist wirklich ein extrem brutaler Gedanke. Man verliert also den Kampf gegen die Maschine, weil sie perfekt ist.
Mhm.
Und man verliert den Dialog mit dem Menschen, weil er sich der Logik einfach verweigert.
So sieht es leider oft aus.
Aber, und das bringt uns jetzt zum dritten großen Punkt in deinen Aufzeichnungen.
Da kommt noch was, ja.
Selbst wenn du gegen eine Wand redest, bist du ja zumindest noch in einem Raum, in dem man dich theoretisch hören könnte. Es ist noch der Versuch einer Interaktion.
Ja, man nimmt dich noch wahr.
Was uns dein letzter Textbaustein jedoch vor Augen führt, ist ein drittes Problem, das vielleicht noch viel tückischer ist als die ersten beiden.
Inwiefern tückische?
Der tiefdenkende Mensch wird hier nicht nur ersetzt durch KI oder ignoriert durch Unvernunft, er wird schlichtweg übertönt.
Ah, wir betreten hier also den Bereich der strukturellen und medienbasierten Verdrängung.
Genau. Es geht um diesen unsichtbaren Kampf um Aufmerksamkeit. Das fasst der letzte Text perfekt zusammen.
Was steht da genau?
Er spricht von der Tiefe des Denkens im Schatten der Oberflächlichkeit. Der Kernsatz lautet ungefähr so: Es geht weniger um die eigentliche Überlastung des Gehirns, als vielmehr um den ständigen Konkurrenzkampf mit oberflächlich denkenden Menschen.
Das ist spannend.
Lass uns auch hierfür ein Bild finden, damit das greifbar wird. Stell dir mal vor, du stehst auf einem richtig wuseligen, extrem lauten Marktplatz.
Okay, ein voller Platz.
Du hast jahrelang recherchiert, abgewogen und einen fantastischen, tiefgründigen Roman geschrieben.
Ein echtes Lebenswerk.
Ja, du schlägst das Buch auf und versuchst, den Leuten aus diesem komplexen Werk vorzulesen.
Mhm.
Aber direkt neben dir steht jemand auf einer Holzkrichte. Er hat kein Buch. Er hat sich absolut nichts überlegt.
Aber er ist laut.
Er hat einfach nur ein Megafon und er brüllt ununterbrochen extrem kurze, sehr emotionale, sehr einfache Parolen in die Menge.
Ja, das Bild funktioniert sehr gut.
Du hast hundertprozentig die besseren, fundierteren Inhalte, aber er hat die absolute Aufmerksamkeit des gesamten Marktplatzes.
Dieses Marktplatzbild veranschaulicht wunderbar die Mechanismen unserer modernen Aufmerksamkeitsökonomie.
Aufmerksamkeitsökonomie, tolles Wort.
Wenn wir uns die genauen Vokabeln der Quelle mal ansehen, da fallen die Worte Schatten und Konkurrenz.
Genau, im Schatten der Oberflächlichkeit.
Dann wird nämlich deutlich, worum es hier wirklich geht. Die Quelle suggeriert nicht, dass oberflächliches Denken einfach nur irgendwie so harmlos am Rande existiert und man es ignorieren kann.
Es ist also keine friedliche Koexistenz.
Überhaupt nicht. Es tritt als aktiver, teils aggressiver Konkurrent auf.
Okay.
In einem System, in dem Aufmerksamkeit eine endliche Ressource ist, ist Sichtbarkeit immer ein Nullsummenspiel.
Das heißt, wenn der eine es hat, fehlt es dem anderen.
Genau. Wenn der Typ mit dem Megafon die Aufmerksamkeit hat, hast du sie nicht. Ganz einfach.
Aber warum ist das so ein ungleicher Kampf? Warum zieht die Tiefe eigentlich fast immer den Kürzeren?
Weil tiefes Denken eine völlig andere Taktung hat.
Wie meinst du das?
Tiefe ist von Natur aus langsam. Sie ist komplex, sie erfordert sehr viel Kontext, sie wägt Nuancen ab. Und vor allem, sie lässt Zweifel zu. Ein tiefgründiger Gedanke kommt oft sehr leise daher, weil er sich seiner eigenen Fehlbarkeit bewusst ist.
Oh, das ist ein schöner Gedanke. Tiefe zweifelt an sich selbst.
Oberflächliches Denken hingegen ist extrem schnell. Es ist laut, es ist in sich absolut und felsenfest sicher und es ist kognitiv extrem leicht verdaulich.
Weil es keine Nuancen gibt.
Richtig, es triggert meistens unmittelbare Emotionen. Und im modernen Wettbewerb um Reichweite, sei es jetzt in Meetings, in den Medien oder eben am Familientisch, bevorzugen die Spielregeln fast immer die schnelle, flache Parole gegenüber dem komplexen Argument.
Und das ist dieser Schatten, von dem der Text da spricht.
Exakt. Im Schatten zu stehen, das ist hier kein passiver Zustand, sondern das Ergebnis eines sehr aktiven Verdrängungsprozesses.
Der oberflächliche Denker nimmt dem tiefen Denker also buchstäblich das Licht weg.
Richtig. Das Licht ist die Klackform. Das Gehör, die Sichtbarkeit in unserer heutigen Gesellschaft.
Verstehe.
Wenn du als tief denkender Mensch immer und immer wieder die Erfahrung machst, dass deine sorgfältigsten Analysen im Nichts verhallen,
während der Megafontyp gefeiert wird.
Genau. Während die banalsten oder extrem polarisierendsten Aussagen millionenfach geteilt, geliked und diskutiert werden. Das führt unweigerlich zu einer massiven Resignation.
Es ist ja auch zutiefst demotivierend, weil es da ja nicht mehr nur um diese eine sture Person am Esstisch geht, die deine Argumente ignoriert.
Nein, sondern es ist systemisch.
Es geht um ein ganzes gesellschaftliches System, das Tiefe faktisch abstraft und Oberflächlichkeit mit totaler Aufmerksamkeit belohnt.
So ist es.
Wenn ich da auf dem Marktplatz stehe, aus meinem Buch vorlese und alle klatschen immer nur für den Typen mit dem Megafon,
dann fragst du dich natürlich, warum.
Ja.
Dann stelle ich mir doch irgendwann völlig entnervt die Frage, warum mache ich mir überhaupt noch die Mühe? Warum sollte ich noch tiefgründig und anstrengend denken, wenn der Markt sowieso nur laute, flache Sitze einkauft?
Und exakt das ist diese ultimative intellektuelle Erschöpfung, von der deine Quelle spricht.
Wahnsinn. Die Konkurrenz ist schlichtweg unfair. Du versuchst quasi, einen Marathon in Laufschuhen zu gewinnen, während dein Konkurrent sich lachend in ein Auto setzt.
Weil ihm die Regeln des Wettbewerbs völlig egal sind.
Ganz genau. Der denkende Mensch reibt sich also gar nicht so sehr an der enormen Komplexität der Welt auf.
Sondern woran?
Er reibt sich an der bitteren Erkenntnis auf, dass seine mühsam kultivierte Fähigkeit zur Tiefe auf dem modernen Marktplatz oft ein strategischer Nachteil ist.
Puh, das ist heftig. Das muss man erstmal verdauen. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten und versuchen, diese drei brillanten Textbausteine zu synthetisieren.
Lass uns das Bild mal zusammenfügen.
Du hast uns mit deinen Einsendungen echt ein perfektes dreidimensionales Modell der modernen mentalen Erschöpfung geliefert. Lass uns dieses Gesamtbild noch einmal ganz kurz zusammenziehen.
Gern. Wenn wir dieses Dreieck betrachten, sehen wir, warum das Gehirn am Abend so furchtbar müde ist.
Es ist also ein Angriff von drei Seiten.
Genau. Erstens der Druck von oben. Der denkende Teil der Menschheit steht unter dem massiven Existenzdruck durch die fehlerfreie, unmenschliche Effizienz der KI.
Der eigene intellektuelle Wert muss permanent gerechtfertigt werden. Das war Punkt 1.
Richtig.
Und zweitens die Barriere von vorn. Wenn der Mensch dann versucht, seine Argumente in den Dialog einzubringen, verschleißt er enorme Mengen an Energie an der schieren Ignoranz und Beratungsresistenz.
Ein ewiger Kampf gegen die Asymmetrie der Unvernunft. Das Brandolini-Gesetz, du erinnerst dich.
Genau. Und drittens das Rauschen von allen Seiten.
Selbst wenn perfekte Argumente geformt werden und man der Frustration dieser Unvernunft standhält,
verliert der tiefe Gedanke letztendlich den Kampf um Sichtbarkeit gegen das laute, schnelle Megafon der Oberflächlichkeit.
Er verkümmert im Schatten. Die KI deklassiert also die Geschwindigkeit, die Unvernunft blockiert die Logik und die Oberflächlichkeit stiehlt einfach die Aufmerksamkeit.
Wenn man das in dieser geballten Form hört, dann grenzt das echt fast an ein Wunder, dass überhaupt noch jemand morgens aufsteht und versucht, einen komplexen Gedanken zu fassen.
Es ist definitiv eine Herausforderung.
Aber genau deshalb war diese tiefgehende Betrachtung heute so unglaublich wertvoll. Wir möchten dir ein riesiges Dankeschön dafür aussprechen, dass du diese Aufzeichnungen mit uns geteilt hast.
Dem schließe ich mich voll und ganz an. Denn das Wissen um diese verborgenen Dynamiken ist der allererste und wichtigste Schritt zur intellektuellen Selbstverteidigung.
Selbstverteidigung, das gefällt mir.
Wenn du nicht verstehst, warum du erschöpft bist, dann bist du dieser Müdigkeit völlig hilflos ausgeliefert.
Ganz genau. Und das ist die absolute Relevanz, die du aus dieser Analyse für deinen Alltag mitnehmen kannst.
Wie würdest du das anwenden?
Naja, wenn du weißt, dass diese drei Dynamiken, also KI-Druck, die Mauer der Unvernunft und das Megafon der Oberflächlichkeit, wie Naturgesetze um dich herum wirken, dann kannst du anfangen, deine eigene intellektuelle Energie ganz bewusst einzuteilen.
Ein sehr guter Punkt.
Du musst nicht mehr jeden aussichtslosen Kampf kämpfen. Du kannst mitten in einer Diskussion erkennen, aha, hier greift gerade das Brandolini-Gesetz.
Ich kämpfe gegen eine Mauer der Unvernunft.
Richtig. Und dann sagst du dir, hier spare ich mir jetzt meine wertvollen Argumente. Oder du erkennst, okay, das ist dieser Megafon-Typ auf dem Marktplatz, mit dessen Lautstärke will und muss ich gar nicht konkurrieren.
Es gibt dir die Macht zurück zu entscheiden, wem und was du dein tiefes Denken überhaupt noch widmest.
Genau das.
Und genau an diesem Punkt, wenn wir dieses neu gewonnene Verständnis jetzt nehmen, möchte ich zum Abschluss noch einen völlig neuen Gedankenansatz in den Raum werfen.
Oh, da bin ich jetzt aber gespannt.
Einen Ansatz, der auf deinen Texten aufbaut, aber die Perspektive vielleicht noch einmal um 180 Grad dreht.
Ich bin ganz Ohr. Und alle, die zuhören, sicher auch.
Wir haben den Aphorismus von Winkler und die anderen Fragmente nun analysiert und die KI als diesen bedrohlichen Rivalen sowie die Oberflächlichkeit als Konkurrenten identifiziert.
Ja, das war unser Fazit.
Aber wir müssen uns am Ende vielleicht eine geradezu paradoxe Frage stellen, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken.
Okay.
Wir wissen, dass KI rasante Fortschritte macht. Und zwar nicht nur im bloßen Berechnen von Fakten.
Sondern?
Sondern auch darin, menschliche Kommunikation extrem zielgruppengerecht zu adaptieren und emotionale Resonanz zu simulieren.
Stimmt, die KI kann Texte umschreiben, vereinfachen, emotionalisieren.
Genau. Was also, wenn der denkende Teil der Menschheit, die KI, in naher Zukunft gar nicht mehr als diesen existenziellen Feind betrachten muss?
Oh, warte.
Was, wenn wir sie stattdessen als das perfekte Werkzeug nutzen können, um endlich all jene wenig denkenden und oberflächlichen Menschen drüben auf dem Marktplatz zu erreichen?
Krass.
Menschen, an denen unsere eigenen vernünftigen, logischen, aber eben oft sehr trockenen Argumente bisher immer abgeprallt sind.
Wow. Das würde das gesamte Schlachtfeld komplett verändern.
Werden Maschine und tiefgründiger Denker am Ende vielleicht sogar Verbündete gegen diese Oberflächlichkeit?
Verbündete?
Wenn die KI die Übersetzung von Tiefe in laute, verdauliche, total überzeugende Formate übernehmen kann?
Wenn die KI quasi zum klugen Megafon für den tiefen Roman wird?
Exakt. Dann könnte genau dieser Rivale der Schlüssel sein, um den Schatten der Oberflächlichkeit endgültig zu vertreiben.
Das ist ein Gedanke, den man wirklich erst einmal in Ruhe sacken lassen muss.
Finde ich auch.
Aus dem existenzbedrohenden Rivalen wird der notwendige Übersetzer für den Marktplatz. Das ist schlichtweg brillant.
Ein hoffnungsvoller Ausblick, oder?
Absolut. Wir entlassen dich jetzt genau mit dieser extrem spannenden Frage in den Tag. Behalt dir unbedingt deine Neugier, lass dein tiefes Denken unter keinen Umständen vom Schatten der Lauten verschlucken.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Und vergiss nicht, das nächste Mal, wenn du abends völlig erschöpft am Schreibtisch sitzt und dich wie nach so einem unsichtbaren Marathon durch tiefen Schlamm fühlst.
Dann weißt du jetzt warum.
Genau. Dann weißt du jetzt zumindest ganz genau, aus welchen drei Elementen dieser Schlamm besteht. Und vor allem weißt du, dass du auf diesem Schlachtfeld absolut nicht allein bist. Danke dir fürs Zuhören und für diese großartigen Impulse und bis zum nächsten Mal.